Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tatort Krankenhaus. Am Mikrofon für euch.
Ach, du guckst mich an. Ich bin Tanina. Und du so?
Und ich bin der Peter. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und uns heute lauscht mit unserem neuesten Fall. Und ihr wisst ja mittlerweile, vorher gibt es immer noch so eine ganz kleine Kleinigkeit zu besprechen. Und das ist in diesem Fall eigentlich auch gar keine Kleinigkeit. Es geht nämlich um Anwaltskosten. Das ist so eine Frage, die dir auch ganz häufig gestellt wird, Peter, ne? Wenn da irgendwas ist. Was kostet mich das eigentlich, wenn ich sage, ich strebe jetzt eine Klage gegen ein Krankenhaus, einen Arzt, eine Ärztin an?
Die Frage wird mir sehr oft gar nicht gestellt. Warum wird sie mir gar nicht gestellt? Weil der potenziell Geschädigte gar nicht erst zu mir kommt, weil er denkt, Mensch, ich habe keine Rechtsschutzversicherung, ich habe kein Geld auf dem Konto, ich kann mir das gar nicht leisten, zum Anwalt zu gehen. Und da beginnt eigentlich schon der erste Fehler, weil die anwaltliche Erstberatung bei vielen Kanzleien, die jetzt im Arzthaftungsrecht tätig sind, ist kostenfrei. Und wenn sie nicht kostenfrei ist, dann ist sie gekappt auf 190 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Mehr darf eine erste Beratung nicht kosten. Und das sind Beträge oder ist ein Betrag, den doch der ein oder andere aufbringen kann.
Erste Beratung, sagst du, wenn ich jetzt aber als geschädigter Patient überhaupt keine Unterlagen habe. Ich kann dir jetzt erstmal nur diese Geschichte schildern. Wie weit kommt man denn dann damit bei so einer Erstberatung?
Ja, man kommt sicherlich nicht dazu, dann was verlässlich zu sagen. Das wäre einfach nicht seriös. Aber man kann schon eine grobe Einschätzung abgeben. Und man kann der Mandantin, dem Mandanten schon klar machen, was für Möglichkeiten es gibt, die Kosten der Beratung, der nachher folgenden Vertretung aufzubringen. Auch wenn man über keine Rechtsschutzversicherung verfügt. Viele Leute haben ja eine Rechtsschutzversicherung, die im Regelfall auch eintrittspflichtig ist bei solchen Medizinsachen. Also die heißt bei der einen Versicherung mal Privatrechtsschutz, bei der anderen Familienrechtsschutz. Da ist das Arzthaftungsrecht mit umfasst und da werden in aller Regel auch die Kosten vollständig übernommen.
Also da gibt es jetzt keine Unterschiede. Rechtsschutz ist Rechtsschutz und dann habe ich diesen Anspruch. Oder ist das so ein bisschen wie, wenn man krankenversichert ist und also gesetzlich krankenversichert ist und macht noch diverse Zusatzversicherungen für einen Zahnarzt zum Beispiel?
Ja, nicht ganz. Also es gibt auch die reine Verkehrsrechtsschutzversicherung beispielsweise. Da ist nur dieser Bereich abgedeckt, aber die Familien- oder Privatrechtsschutzversicherung, die deckt das Arzthaftungsrecht mit ab. Und etwa 95% aller Personen, die eine Versicherung in diesem Bereich haben, haben eine solche Versicherung.
Peter, was ist aber denn zum Beispiel, wenn so ein Prozess sehr, sehr lange dauert, bleibt dann meine Rechtsschutzversicherung, kommen irgendwann vielleicht doch mal Kosten auf mich zu, wenn was schiefläuft oder von einer ersten Instanz abgelehnt wurde, die ganze Geschichte? Also kommen irgendwann doch mal Kosten auf mich?
Nein, auch wenn die Versicherung seitens der Versicherung gekündigt worden ist während eines laufenden Prozesses, muss sie für den gesamten Prozess auch in den nachfolgenden Instanzen weiterhin aufkommen. Also das beendet nicht den Versicherungsschutz. Auch diejenigen, die über keine Rechtsschutzversicherung verfügen, sollten zumindest für die Erstberatung zum Anwalt gehen, um zu schauen, in welche Richtung kann das Ganze gehen, habe ich hier grobe Aussichten zumindest feststellen zu lassen, dass mir ein Fehler widerfahren ist oder nicht. Es gibt beispielsweise in meisten Bundesländern Beratungshilfe, also diejenigen, die finanziell schlecht gestellt sind, können zum örtlich zuständigen Amtsgericht gehen und sich einen sogenannten Beratungshilfeschein geben lassen. Dann tritt der Staat für die Kosten der Beratung ein. Das gibt es beispielsweise nicht mehr in Hamburg, da ist das abgeschafft, aber trotzdem, es bleibt ja bei dem Betrag, wenn man es selber zahlen muss, von 190 Euro plus der Mehrwertsteuer. Und vielleicht kann man mit dem Anwalt, der Anwältin auch vereinbaren, dass man das in Raten bezahlt. Und das sollte man auf jeden Fall tun. Und je gravierender man geschädigt ist, umso eher sollte der Weg zum Anwalt sein.
Also wenn man jetzt zu einer Anwältin oder zu einem Anwalt geht und der möchte für meine Erstberatung mehr als 190 Euro haben, dann stimmt da was nicht.
Ja, die Erstberatung ist gedeckelt auf diesen Betrag und mehr kann der Anwalt auch nicht verlangen. Wir in unserer Praxis machen es so, dass wir die Erstberatung immer kostenfrei machen, dass jeder die Möglichkeit und den Zugang zum Recht hat. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, auch im gerichtlichen Verfahren Unterstützung zu bekommen, beispielsweise durch die Prozesskostenhilfe. Das ist für Geschädigte oder Klägerinnen, Kläger, die über wenig finanzielle Mittel verfügen. Es gibt sogenannte Prozessfinanzierer, die beteiligt werden, prozentual am Ergebnis eines Prozesses und dafür die Kosten übernehmen.
Also ich denke, Peter, du hast diese große Hürde, die manche vielleicht im Kopf haben, gerade schon sehr schrumpfen lassen.
Ja, also das ist sehr, sehr wichtig, den ersten Schritt zu machen. Und man hat freie Anwaltswahl, auch wenn die Rechtsschutzversicherung eine Empfehlung ausspricht, muss man der nicht Folge leisten. Immer danach schauen, ist der Anwalt, die Anwältin in dem Bereich, wo ich Hilfe suche, spezialisiert, sei das Arbeitsrecht, Erbrecht, Versicherungsrecht oder auch Arzthaftungsrecht, und da würde ich dann hingehen.
Ich denke, die meisten Fragen haben wir zu diesem Bereich jetzt definitiv beantwortet. Und wenn ihr da noch eine spezielle Frage habt oder was nicht ganz verstanden habt, also Peter liest eure Mails.
Ja, info@tatort-krankenhaus.de, da kommt dann alles an.
Wir lesen alles, uns entgeht nichts. Und jetzt haben wir den neuen Fall für euch. Und unser Fall trägt heute den Titel Tödliche Verwechslung. Und damit wird schon klar, dass der Patient, um den es diesmal geht, nicht überlebt. Er stirbt, weil sein behandelnder Arzt einen fatalen Fehler begeht. Einen Fehler, den der Arzt auch unumwunden zugibt und den er auch bereut. Wir verfolgen heute die Leidensgeschichte von Robert. Robert ist 1970 geboren, er arbeitet sein ganzes Berufsleben lang als Versicherungsberater, ist seit 30 Jahren mit seiner Frau Ilona verheiratet und die beiden haben zwei erwachsene Töchter. Robert hat zwei harte und sehr schmerzvolle Jahre hinter sich. Seine Mutter und auch sein Vater sind innerhalb dieser Zeit beide an Krebs verstorben. Robert und auch Ilona kümmerten sich intensiv um Roberts Eltern und sie waren auch bei ihnen, als sie im Hospiz verstarben. Robert vermisst seine Eltern sehr, die ganze Familie war sehr eng miteinander. Im Dezember vor zwei Jahren, Robert kommt aus dem Büro nach Hause, er hat viel gesessen an dem Tag und Ilona bemerkt, dass er ein wenig humpelt. Er sagt ihr, ja, ich habe Schmerzen in beiden Beinen und das wäre eigentlich auch schon seit Tagen so und es wird schlimmer. Ilona ist, wie wahrscheinlich in vielen Familien auch, die Kümmerin in der Familie. Sie besorgt sofort einen Termin beim Hausarzt der Familie und Robert kann wegen der akuten Schmerzen auch direkt am nächsten Tag in die Praxis kommen. Dort werden diverse Untersuchungen durchgeführt. Man nimmt ihm unter anderem auch Blut ab. Am nächsten Tag liegen die Blutergebnisse vor und zeigen erhöhte Entzündungswerte. Peter, erhöhte Entzündungswerte, das kommt in Blutuntersuchungen schon mal vor. Bei mir war es tatsächlich beim letzten Mal auch so. Und das war dann aber bei mir eine entzündete Zahnwurzel. Welche Werte sind denn das genau, die da auf eine Entzündung oder auch eine Infektion hindeuten?
Da gibt es eine Vielzahl von Werten. Die zwei bekanntesten und vielleicht auch die zwei wichtigsten sind einmal die sogenannten Leukozyten. Das sind die weißen Blutkörperchen. Wenn deren Anzahl erhöht oder sogar deutlich erhöht ist, spricht es für eine Infektion. Und ein weiterer wichtiger Wert ist das sogenannte CRP, C-reaktives Protein. Das ist auch ein Wert, der sehr aussagekräftig hinsichtlich des Vorliegens einer Infektion ist.
Der Hausarzt von Robert verschreibt wegen der hohen Entzündungswerte ein Antibiotikum. Diese Behandlung hat aber leider keinen Erfolg. Roberts Beschwerden bleiben, sein erhöhter Entzündungswert auch. 3 Monate nach dem ersten Besuch beim Hausarzt wird Robert stationär im Krankenhaus aufgenommen. Und da wird zum ersten Mal dieser schlimme Verdacht geäußert, vor dem die meisten Menschen auch riesige Angst haben, es könnte Krebs sein. Bei Robert wird Leukämie vermutet. Leukämie, der Laie nennt es Blutkrebs. Was versteht man denn genau eigentlich darunter?
Ja, nicht nur der Laie nennt es Blutkrebs, sondern auch die Mediziner sprechen, wenn sie verständlich bleiben wollen, von Blutkrebs. Gibt es unterschiedliche Formen. Letztendlich ist entscheidend, dass es von den Knochenmarkszellen ausgeht und das sind die Zellen, in denen quasi das Blut, ich will mal so sagen, produziert wird.
Bedauerlicherweise bestätigt sich bei Robert dieser Anfangsverdacht auf Leukämie nach mehreren Untersuchungen, die in der Folge auf der onkologischen Station des Krankenhauses durchgeführt wurden. Robert beginnt relativ zeitnah eine Chemotherapie, die auch gut verträgt und die erlösende Nachricht kommt 5 Monate später. Er ist krebsfrei. Es geht ihm auch gut. Die Schmerzen in den Beinen sind verschwunden. Robert und seine Familie sind dankbar und glücklich, auch dass Robert das schwere Schicksal seiner an Krebs verstorbenen Eltern nicht teilen muss. Also die Erleichterung bei Robert und auch bei seiner Familie ist verständlicherweise riesengroß. Jetzt müssen wir aber erwähnen, Peter, dass Robert während der Chemotherapie diverse intrathekale Gaben von MTX bekommen hat. Was ist MTX und warum gibt man das zusätzlich bei einer Chemotherapie?
Also MTX ist die Abkürzung für Methotrexat. Das ist ein Arzneistoff und der hemmt, verkürzt gesagt, die weitere Entwicklung von Krebszellen.
Also unterstützt die Chemotherapie.
Unterstützt die Chemotherapie, ja.
Jetzt ist dieses Medikament intrathekal verabreicht worden. Das hat irgendwas mit dem Rückenmark zu tun.
Ja, intrathekal ist eine bestimmte Verabreichungsform in einen bestimmten Raum, nämlich in den, ich sage es mal vereinfacht, den Rückenmarkskanal.
Das ist bei Robert gemacht worden während seiner Chemotherapie und soll jetzt auch nach der Chemotherapie nochmal durchgeführt werden. Und da passiert dieser große Fehler, nämlich eine Medikamentenverwechslung. Robert bekommt nicht das MTX, sondern das Medikament Vindesin.
Ja, Vindesin ist genauso wie MTX ein Chemotherapeutikum und ein sogenanntes Zytostatikum. Mit dem ganz, ganz großen Unterschied, und das ist hier das Fatale, dieses Medikament Vindesin wird nicht intrathekal, sondern muss zwingend intravenös verabreicht werden.
Also es ist auch völlig unstrittig, dass Robert dieses Medikament auf keinen Fall auf diese Art und Weise hätte bekommen sollen. Das ist auch dokumentiert im Krankenhaus. Dem Krankenhauspersonal fällt dieser Fehler allerdings erst nach mehreren Stunden auf. Die Aufregung ist riesengroß und es werden sofort verschiedene Maßnahmen ergriffen. Man versucht, dieses Medikament aus Roberts Körper wieder herauszubekommen, weil es eben so einen großen Schaden anrichten kann. Wie gehen die Ärzte da vor? Was machen die?
Ja, die erste Maßnahme muss sein, zu versuchen, dieses Medikament wieder dem Körper zu entnehmen. Und da wurde eine erneute Liquorpunktion mit Ablassen von, ich glaube, es waren 20 Milliliter Liquor veranlasst. Und es gab eine Injektion eines, ich sag mal, Gegenmittels. Und Robert wurde auch zeitgleich dann auf die Intensivstation verbracht, dort engmaschig überwacht. Und es folgte auch am Folgetag nochmal eine Liquorpunktion. Und eine sogenannte Lumbalspülung. Also man hat alles unternommen, um dieses Medikament Vindesin wieder zu entfernen.
Aus dem Körper rauszubekommen.
Aus dem Körper rauszubekommen, aber es war schon in einem Bereich, ist ja wie gesagt nicht intravenös verabreicht worden, sondern wurde dahin gespritzt, wo es ganz großen Schaden anrichten kann. Und das ist ja nicht isoliert, sondern verteilt sich dann.
Ja.
Und dann ist das nicht mehr so rauszunehmen wie was auch immer, ein Fremdkörper, den man rausoperieren kann, sondern das war leider in dem Fall nicht mehr gänzlich möglich.
An dieser Stelle wird mir wirklich ganz anders. Wenn man dann weiß, man hat da irgendwas im Körper, was da an der Stelle gar nicht hinkommt und alle um mich herum versuchen, das irgendwie wieder rückgängig zu machen. Also mich trifft das gerade, ich finde die Vorstellung einfach ganz schlimm. Diese Medikamentenverwechslung wurde in Roberts Patientenunterlagen ganz ausdrücklich vermerkt. Also da wurde jetzt nicht versucht, irgendwas zu vertuschen. Und ich denke, genauso muss das ja auch eigentlich nachgehalten werden.
Ja, das ist auch in den allermeisten Fällen so. Wir haben aber auch schon Einzelfälle erlebt, wo Patientenunterlagen manipuliert worden sind, auch im Nachhinein abgeändert worden sind. An sich muss die EDV, das vielleicht einmal für die Hörer zur Information, so ausgestattet sein, dass man erkennen können muss, wenn nachträglich etwas geändert wird.
In den Patientenakten.
Ja, also quasi so eine fälschungssichere EDV. Da sind Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser verpflichtet, eine entsprechende EDV vorzuhalten. Das haben auch noch nicht alle, obwohl sie es eigentlich müssten. Und natürlich gibt es immer Möglichkeiten, das auch so zu ändern, ohne dass man es erkennt. Wenn man einen schlauen EDV-Menschen da hat, der schafft dann doch wieder einen Zugang. Ich will nicht unterstellen, dass das häufig passiert, aber wir haben die Fälle, wo Unterlagen manipuliert worden sind.
Ja, aber in diesem Fall nun wirklich nicht.
Nein,
es wurde ganz
Fall
offen dokumentiert, was in dem Moment wirklich falsch gelaufen
genau,
ist.
Genau, das findet sich wortwörtlich so in den Patientenunterlagen.
Wie schlimm es um Robert steht, das erfährt er dann in einem persönlichen Gespräch mit seinem Arzt. Da ist auch seine älteste Tochter dabei. Und der Arzt erklärt ihnen, dass es bei Robert nur mit viel Glück allein bei neurologischen Schäden bleibt, wie Lähmungen, Locked-in-Syndrom, ist das nicht sowas wie so eine Art Koma? Also dass der Patient in sich eingeschlossen ist?
Eigentlich gerade kein Koma. Also man bekommt alles mit, kann sich aber nicht äußern. Also das ist für meine persönliche Vorstellung somit das Schlimmste, was einen ereilen kann.
So wie lebendig begraben.
Ja, so kann man es durchaus übersetzen, ja.
Ja, wie gesagt, diese fürchterliche Diagnose erhält Robert bei vollem Bewusstsein und mit dem Wissen, dass man eben nichts mehr dagegen tun kann. Das muss wirklich einfach nur ganz fürchterlich sein. Du bekämpfst erfolgreich eine Krebserkrankung, nur um dann zu erfahren, dass dein Schicksal wegen einer Medikamentenverwechslung besiegelt ist und du im besten Fall zum Pflegefall wirst. Und es kommt ja nun auch noch schlimmer. Der Arzt spricht nochmal alleine mit der ältesten Tochter von Robert. Und bei ihr wird er sehr viel deutlicher. Also er teilt ihr mit, dass ihr Vater mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überleben wird und auch bald versterben wird. Robert ist 2 Monate später dann tatsächlich an den Folgen dieser Medikamentenverwechslung verstorben. Peter, da muss man erstmal wieder so einen Moment hier sacken lassen. Also das hätte natürlich absolut einfach nicht passieren dürfen. Das ist auch ein Fall, ich höre das zum ersten Mal, dass es auch darauf ankommt, wo so ein Medikament eigentlich injiziert werden muss. Wieder was gelernt.
Ja, das gilt für sehr viele Medikamente, dass man wirklich schauen muss, wie sind die zu verabreichen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Verabreichungsformen. Also man verwechselt nicht nur das Medikament als solches, sondern auch die Darreichungsform. Das kommt mitunter vor.
Peter, dieser Fall ist bei dir in der Kanzlei gelandet und da ist er auch noch, also es gibt noch keinen Abschluss. Mit wem bist du denn jetzt in Kontakt? Wer hat das Ganze jetzt angestoßen?
Angestoßen hat das Verfahren die Tochter als eine der Miterben, also ihre Schwester und ihre Mutter sind Erben des verstorbenen Vaters, / Ehemanns geworden und die verfolgen das ganze Verfahren weiter und parallel läuft ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren und dann wird geklärt, ob es vielleicht eine Verantwortlichkeit für eine fahrlässige Tötung oder für die fahrlässige Tötung von Robert gibt.
Was passiert denn eigentlich im Krankenhaus, wenn jemand verstirbt wie Robert? Kommt da zum Beispiel auch immer die Polizei? Wird in diesem Fall direkt ermittelt?
Also wenn jemand eines unnatürlichen Todes verstirbt, wird in den allermeisten Fällen erstmal eine polizeiliche Aufnahme erfolgen. Und in vielen Fällen schließt sich dann ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren an, um zu klären, ob es vielleicht eine Verantwortlichkeit für den Tod gibt, ob vielleicht ein Fall einer sogenannten fahrlässigen Tötung vorliegt. Das wird dann alles in der Folge geprüft. Und viele Mandanten, die jetzt einen Angehörigen verloren haben, kommen unmittelbar nach dem Tode des Angehörigen zu mir. Und der erste Ratschlag in rechtlicher Hinsicht ist immer der, zu sagen, lassen Sie eine Obduktion durchführen. Entweder über ein strafrechtliches Verfahren, dass der Staatsanwalt, die Staatsanwältin ein Ermittlungsverfahren einleitet und im Rahmen dessen eine Obduktion vornehmen lässt. Oder wenn das nicht in Betracht kommt, in eine private bezahlte Obduktion. Weil die Erkenntnisse, die man da gewinnt, sind in rechtlicher Hinsicht so wertvoll und kann man dann auch später gewinnbringend im Verfahren dann benutzen und gebrauchen.
Ist in diesem Fall denn eine Obduktion vorgenommen worden?
Nein, hier musste keine Obduktion vorgenommen werden, weil quasi der Fehler schon von vornherein feststand und die Folgen auch. Darum war das in diesem Falle entbehrlich.
Also das ist im Moment ein schwebendes Verfahren, an dem ihr dran seid. Was für ein Gefühl hast du bei diesem Fall? Ist das so eindeutig, wie es für mich klingt?
Ja, ich hüte mich immer davor, in Arzthaftungssachen von Eindeutigkeit zu sprechen, weil man an sich nie weiß, wie das ausgeht. Also es gibt den geflügelten Spruch, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Und das gilt im Arzthaftungsrecht besonders. Aber hier ist der Fehler ja schon zugestanden. Die Folgen stehen auch fest. Also ich denke schon, dass es hier zu einer Regulierungsbereitschaft des Versicherers kommen wird.
Und wir haben uns ja auch vorgenommen, nicht nur euch Fälle zu schildern, die abgeschlossen sind, sondern eben auch Fälle, die noch nicht abgeschlossen sind, so wie dieser hier. Und wir werden das, Peter, du so begleitest den Fall sowieso, aber wir hier im Podcast, wir werden diesen Fall auch weiter begleiten und halten euch auf dem Laufenden.
Ja, das werden wir tun, in dem Fall, auch in anderen Fällen. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für das Pflegepersonal und auch für die Ärzteschaft. Also es ist oftmals so, dass nach langen Schichten, vielleicht 24-Stunden-Schichten, wie bei uns allen, die Müdigkeit eintritt und dann kann es einfach auch mal zur Verwechslung kommen. Das ist ja an sich in anderen Bereichen eine Bagatelle. Hier im Bereich der Medizin hat es mitunter, wie der Fall von Robert zeigt, verheerende Folgen. Aber der Fehler an sich ist ein Fehler, der uns jeden Tag in anderer Konstellation auch passiert. Nur wir haben dann nicht diese Folgen, wie sie hier sich ereignet haben.
Bei diesem Fall ist es ja so, wie du schon sagtest, es ist ja alles dokumentiert. Aber da können ja zum Beispiel, da wirst du jetzt wahrscheinlich keinen Einblick geben, aber da können ja unter Umständen ja auch mehrere Personen dran beteiligt sein. Der eine, der das falsche Medikament aufgeschrieben hat. Oder da stand das richtige Medikament und jemand hat das falsche aus dem Schrank geholt. Und derjenige hat wieder nicht drauf geguckt, wo es hingespritzt werden soll. Also da können ja mehrere involviert sein, dass dieser Fehler entstanden ist.
Genau, das ist noch ungeklärt und das ist jetzt auch Aufgabe der Staatsanwaltschaft, zu klären, wer ist da beteiligt, wer hat den entscheidenden Fehler gemacht.
Sind denn in so einem Krankenhaus dann wirklich alle auch versichert? Also Ärztinnen und Ärzte, ja, das Pflegepersonal auch, oder wäre das dann in der Verantwortung des Arztes, der es gespritzt hat? Oder also sind da alle auch abgesichert?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist so, dass das gesamte Personal über den Krankenhausträger versichert ist. Es gab aber auch mal Zeiten, gibt es eigentlich auch immer noch hin und wieder mal, wo Krankenhäuser nicht versichert waren. Die haben.
Sowas kommt heutzutage noch.
Das kommt heutzutage
vor. Gut, ja, denen fehlt alle Geld. Das wissen wir.
Ja, das war.
Und das ist dann manchmal eine Konsequenz?
Ja, das war beispielsweise so, als viele Geburtsschadenfälle vorgekommen sind in manchen Häusern, dann sind die Prämien erhöht worden und die konnten dann nicht mehr bezahlt werden. Also es gab mal in den 2000er Jahren eine sehr bekannte Klinik im Hessischen. Da hat diese Klinik für 2 Jahre keinen Versicherer gefunden und musste solche Schadenfälle quasi aus der, ich nenne es mal, privaten Schatulle bezahlen. Ja. Aber im Regelfall sind Krankenhäuser schon haftlich versichert, auch wenn die Prämien teilweise so exorbitant hoch sind, dass auch Geburtsabteilungen geschlossen worden sind, weil, wenn da ein Fehler entsteht, solche hohen Zahlungen erfolgen müssen, dass dann die Prämien wieder erhöht werden. Und da hat man lieber gesagt, nee, wir lösen uns von solch einer Abteilung und haben dann Prämien zu bezahlen, die noch in unserem wirtschaftlichen Budget liegen.
Dass man von dir alles immer noch so nebenbei erfährt. Also ja, so schließen sich Kreise, wenn man sich Krankenhäuser anguckt, die wirklich finanziell am Stock gehen.
Ja, das gilt nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für Ärztinnen und Ärzte. Diese sollten zwar nach der Musterberufsordnung der Ärzte haftpflichtversichert sein, die können aber trotzdem praktizieren, auch ohne Versicherung. Nach wie vor ist das so. Wir Anwälte, wir dürfen nicht praktizieren, wenn wir nicht versichert sind. Wir müssen eine Versicherung nachweisen und haben wir diese nicht, so dürfen wir nicht als Anwalt tätig sein. Also da ist auch ein Unterschied, der so auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar ist, warum Ärzte da anders gestellt werden als Anwälte.
In unserem Fall war es heute eine ganz fatale Medikamentenverwechslung. Fatal natürlich für Robert, weil er das leider nicht überlebt hat und man muss sagen, fatal auch für das Krankenhaus, die Ärztinnen und Ärzte, die da involviert waren, weil das werden die auch mit nach Hause nehmen. Das ist was der Psyche ganz schön zusetzt. Also auch an die denken wir natürlich, die verstehen wir natürlich auch.
Die plagen sicherlich Gewissensbisse noch und nöcher.
Ja.
Das sind ja keine Maschinen.
Und das war unsere neue Folge Tatort Krankenhaus für euch. Wenn sie euch gefallen hat oder ihr Anregungen habt, lasst gerne von euch hören. Ihr findet uns auf Instagram, ihr könnt uns Mails schicken an info@tatort-krankenhaus.de und ihr könnt euch ganz sicher sein, nächste Woche Donnerstag haben wir wieder eine neue Folge für euch.
Bis dahin sagen Tanina und Peter tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.